Ich lese aus 4. Mose 25, Vers 1 bis 12. 4. Mose 25. Und Israel blieb in Schittim, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm alle Häupter des Volkes und häng sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut des Zorns des Herrn sich von Israel abwende. Und Mose sagte zu den Richtern Israels: Erschlagt sie, jeder Seite Leute, die sich an dem Baal Peor gehängt haben. Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam und brachte eine Midjaniterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Und als der Priester Pinhas, der Sohn Eliasers, des Sohnes Aarons, des Priesters, da sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israels zurückgehalten. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Der Priester Pinhas, der Sohn Eliasers, der Sohn Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israels abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet. Darum sprich: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens. Und dann noch die zweite Stelle aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 8. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Vielleicht erinnern sich manche noch an die Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Und nach der Vorrunde damals galt für viele Argentinien als der große Titelaspirant für die Weltmeisterschaft, so wie sie bis dahin gespielt haben. Und ausgerechnet im Viertelfinale sollte Deutschland auf Argentinien treffen. Und eine ganze Reihe hat gesagt, damit ist eigentlich das Ausscheiden der deutschen Mannschaft besiegelt. Dann sind diese beiden Mannschaften aufeinander getroffen in Kapstadt. Und es geschah, was selbst die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten haben. Es gab nicht nur einen hohen Sieg mit 4:0, sondern Argentinien wurde am Ende regelrecht auseinandergenommen und zerlegt. Ein Ensemble von lauter Starfußballern, die spielerisch so wunderbar spielen konnten. Und sie wurden regelrecht auseinandergenommen. Und dieser Sieg damals war mit eine taktische Meisterleistung des Bundestrainers. Er hatte Argentinien immer wieder analysiert und dann hat er festgestellt, dass das Mittelfeld und die Abwehr zu weit auseinanderstanden, trotzdem hervorragenden Spiel. Und seine Spieler angewiesen, sie sollen genau in diese Zwischenräume stoßen. Dort sind sie verwundbar. Und die Sache ging auf. Das war ein Beispiel für eine brillante Taktik damals, dieses Viertelfinalsieg gegen Argentinien. Napoleons bekannte Niederlage in Waterloo war jetzt 200 Jahre her, am 18. Juni. Im Rückblick haben zu dieser Niederlage dieses gefürchteten und bestaunten Feldherrn einige taktische Fehler beigetragen. Einmal schwächte Napoleon sich selber, als er vor der Schlacht einen Teil seiner Truppen den Preußen hinterhersandte und diese Truppen die Preußen niemals einholen konnten. Und dann während der Schlacht hat er weitere Fehler begangen. Er hat die Zähigkeit der Allianz unter britischer Führung unterschätzt, wie zäh sie sich verteidigt haben. Und als am frühen Abend dann die Preußen in die Flanke der Franzosen stießen, gab er seinem General auf dieser Seite zu wenig Truppen. Zwei schwere taktische Fehler, die noch zu dem ersten hinzukamen. Und damit war das Ende dieses einst so gefürchteten und erfolgreichen Feldherrn besiegelt. Durch zwei taktische Fehler, die ihm unterlaufen sind. Und damit haben wir ein erfolgreiches Beispiel für Taktik aus dem Bereich des Sports. Und wir haben ein verhängnisvolles Beispiel für Taktieren, wenn man an die Niederlage von Napoleon in Waterloo denkt. Jetzt gehen wir zum Volk Israel. Das lag damals in der Ebene Moab, östlich des Jordans. Und Jericho war von dort aus wohl schon zu sehen, wo diese bis zu 3 Millionen Israeliten gelagert haben. Und geografisch war das die letzte Station, auf der sie gelagert haben, bevor sie mit dem Einzug oder Eroberung des verheißenen Landes begonnen haben. Aber sie lagen dort für längere Zeit. Es war zugleich Moses Abschluss von seinem 40-jährigen Dienst in dieser Ebene und dann der Anfang von Josua, der dann das Volk über den Jordan führte. Und Balak, der Moabiterkönig, hatte von den Siegen Israels gehört über die Amoriter. Und ihn hat es Grauen gepackt, als er von den Höhen Moabs diese bis zu 3 Millionen dort in der Ebene lagern sah. Obwohl es ja kein Kriegsheer war von 3 Millionen. Natürlich waren Soldaten dabei, aber es waren ja Familien mit Kindern, allem drum und dran. Aber ihn packte das Grauen, als er Israel sah. Und Balak, obwohl er ein Heide war, wusste, die Stärke Israels war im Zusammenhang mit ihrem Gott. Und deshalb wollte er keine direkte Konfrontation mit dem Volk eingehen, sondern er wählte eine Taktik, wie sie Israel besiegen sollten. Und da taucht Bileam auf, diese finstere Wahrsagerfigur. Und Balak beauftragte Bileam von den Höhen Moabs aus, Israel zu verfluchen, die geistliche Kraft dieses Volkes zu treffen. Aber diese Taktik von Balak ging nicht auf. Warum? Gott ließ sich von seinem Volk nicht trennen. Und Bileam, diese schillernde und dunkle Gestalt, musste Israel segnen, obwohl er den Auftrag zum Fluchen hatte. Und Bileam musste eine der größten Verheißungen überhaupt auf den Messias aussprechen, auf den kommenden Messias. Und er stellte dann fest in 4. Mose 23, Vers 23, kann man sich noch gut merken, 23 hoch 23, Gott ließ sich von seinem Volk nicht trennen. Es gibt keine Zauberei gegen Jakob, gegen Israel. Aber damit war Bileam noch nicht am Ende. Er wollte ja den versprochenen Wahrsagerlohn, den ihm Balak gegeben hatte. Und so gab er Balak einen taktischen Rat, wie er Israel zu Fall bringen konnte. Er sollte nicht auf Konfrontation gehen, sondern er sollte das Volk Gottes zu einer scheinbaren Freundschaftsparty einladen und dadurch zu Götzendienst und Hurerei verführen. Und diesen Rat lesen wir in 4. Mose 31, Vers 16 und in Offenbarung 2, Vers 14. Ich sagte, Gott ließ sich von seinem Volk nicht trennen. Das musste Bileam feststellen. Und jetzt zitiere ich Fritz Grünzweig, er hat es so formuliert: Wenn Gott nicht von dem Volk Israel zu trennen war, dann musste man eben versuchen, das Volk Israel von seinem Gott zu trennen. Das war dieser Rat von Bileam. Und damit sind wir mitten in unserem Thema Treue oder Triebsteuerung. Die Gefahr der Vermischung mit dem Unheiligen. Ich möchte 3 Punkte dazu nennen. Das erste, ein diabolisches Taktieren. Das zweite, ein schamloses Agieren. Und dann das dritte, ein notwendiges Reagieren. Zunächst das erste, ein diabolisches taktieren. Bileam war nicht ein Brillanter, sondern er war ein diabolischer Taktierer. Und er wusste genau, dass durch Götzendienst und Hurerei die geistliche Kraft Israels gebrochen wurde. Hans-Jörg Stückelberger erwähnt in einem seiner Bücher den Ethnologen James David Unwin. Der lebte vor 100 Jahren etwa, kein bibeltreuer Christ, aber ein Forscher mit offenen Augen. Und Unwin untersuchte 80 Kulturkreise, die untergegangen waren. Und er kam dabei zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Ich zitiere aus Stückelberger: Alle Gesellschaften mit sexueller Freiheit befanden sich auf dem niederen Niveau. Je größer die Freiheit, umso niedriger das kulturelle Niveau. Außerdem stellte er fest, dass sich bei den Hochkulturen die Tendenz abzeichnete, mit der Zeit die absolute Monogamie, Einehe, und die Forderung der vorehelichen Keuschheit fallen zu lassen. Daraus folgt auch ein Abstieg der betreffenden Gesellschaft. Und jetzt wörtliches Zitat: Es kommt zu einem kulturellen Niedergang dieser Hochkultur und in den meisten Fällen auch zu einer Eroberung durch andere Völker. Allerdings erfolgt der Abstieg mit zeitlicher Verzögerung. Und jetzt noch einmal David Unwin wörtlich: Jede menschliche Gesellschaft hat die Freiheit, sich zu entscheiden, ob sie eine hohe soziale Energie oder sexuelle Freizügigkeit will. Die Fakten zeigen, dass beides gleichzeitig nicht länger als eine Generation möglich ist. Die Ergebnisse von einem Mann, der kein bibeltreuer Christ war, aber der mit offenen Augen die Geschichte betrachtet hat. Nun, der moralische Niedergang in einer Kultur und Gesellschaft um uns herum ist das eine. Aber wenn solche gottgegebenen Prinzipien schon in der Geschichte der Völker gesehen werden können, wie viel mehr gelten sie dann für die Gemeinde Jesu? Und es geht uns ja nicht um soziale oder kulturelle Leistung, sondern es geht immer um die Heiligkeit Gottes und um seinen Willen. Und wir sehen an dem Versagen Israels in Schittim, welche Gefahren durch die heidnischen Umgebung auf das Volk Gottes gelauert haben. Und wir erkennen an den Korinthern im Neuen Testament, und es ist ja nicht umsonst 1. Korinther 10, Vers 8, wo das zitiert wird, wir erkennen an ihnen, dass es ihnen in ihrem kulturellen Umfeld, in dem sie damals gelebt haben, nicht anders ging. Und die Christenheit steht immer in der Gefahr, dass sie vom Wesen ihrer Zeit mehr geprägt wird, wie von Gottes Wort und Gottes Willen selbst. Und Bileam hatte erkannt, Gott war nicht von seinem Volk zu trennen. Statt fluchen musste er Israel segnen. Und das erzürnte ja Balak. Aber dann kam diese diabolische Strategie, das Volk von seinem Gott zu trennen. Genau auf umgekehrtem Weg anzusetzen. Und genau dasselbe hat übrigens auch der Teufel schon beim Sündenfall gemacht. Er setzte bei Menschen an, um den Menschen von seinem Schöpfer zu trennen. Und dieser Wahrsager und pseudofrobe Mann versuchte nicht irgendwo das Volk zu Fall zu bringen oder irgendwie, sondern er wusste genau, wo ein großer Schwachpunkt war, weil wir an dieser Stelle eine große Triebkraft haben. Und 4. Mose 31, Vers 16 lässt erkennen, dass er die midianitischen Frauen bewusst auf die israelischen Männer ansetzte. Und auf dem Hintergrund ihres heidnischen Umfelds in Midian, in Moab, war sexuelle Freizügigkeit für sie nichts Besonderes. Aber für Israel hing sehr viel an diesem Punkt. Da beides im Zusammenhang mit Gottes Wort und seinem ausdrücklichen Willen stand, mit dem, was er im Gesetz gesagt hat, aber vor allem mit seinem Willen. Und die moralische Freizügigkeit hat eine total zersetzende Kraft. Lesen Sie einmal das Buch der Sprüche und achten Sie einmal nur darauf, wo es überall von dieser zersetzenden Kraft der sexuellen Freizügigkeit spricht. Warum? weil sie im direkten Gegensatz zu Gottes Willen steht. Waren Wirsbe zitiert in seiner Auslegung zum dritten Buch Mose, Ephiochin, und er sagte einmal, in der viktorianischen Epoche tat man, als ob Sex gar nicht existierte. In der modernen Zeit tut man so, als ob nichts anderes existieren würde. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Mit der Ehe hat Gott uns ein einmaliges Geschenk gegeben. Und wir lesen in Epheser 5, dass sich in der Ehe das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln soll. Vor allem auch eine große Herausforderung an uns Ehemänner. Und in diesem Schutzraum hat der Schöpfer das Geschenk der Sexualität gegeben als einen tiefen Ausdruck der ehelichen Gemeinschaft und der Freude aneinander. Und wohlgemerkt nicht als ein Triebventil, wo der Mann sich rücksichtslos auf Kosten seiner Frau auslebt, sondern als ein Raum der gegenseitigen Hingabe und gegenseitigen Beglückung. Und weil der Herr so viel in die Sexualität innerhalb der Ehe gelegt hat und sie ihm heilig ist, wird sie durch den Missbrauch zu einem durch und durch zerstörenden Element. Nun, ich hoffe, wir wissen alle, dass Starkstrom lebensgefährlich ist. Kurzschluss im Starkstrombereich kann verheerende Folgen haben. Noch viel schlimmer, wenn die Isolation fehlt und man irgendwie mit Starkstrom in Berührung kommt. Aber wenn Starkstrom in einer isolierten Leitung fließt und entsprechende Geräte und Maschinen antreibt, dann ist er ungeheuer nützlich. Und genauso ist das mit der Sexualität zwischen Mann und Frau. In ihrer gottgegebenen Isolationshülle, innerhalb der Ehe, wenn sie nach seinem Willen gelebt wird, wenn sie dort fließt, hat sie eine wunderbare Kraft, eine Antriebskraft für die Ehe miteinander, eine Zugkraft zueinander hin, ein Geschenk des Schöpfers. Aber wenn diese Isolationshülle durchbrochen wird, wie bei Starkstrom, dann hat die Sexualität eine ungeheure, zerstörende Kraft außerhalb der Ehe, in die sie Gott hineingegeben hat. Eben auch im Zusammenhang Götzendiensthurerei, das steht nicht umsonst im Gegensatz zu Gottesdienst und Ehe. Hängt dann immer mit Götzendienst und Hurerei zusammen und auf der anderen Seite haben wir Gottesdienst und Ehe. Obwohl Bileam viel früher wie Simson lebte, wusste er genau, wo wir Männer unseren großen Gefährdungspunkt haben. Und das hat dieser diabolische Taktiker ausgenützt. Ich zitiere noch einmal, waren Wirsbe, was Bileam nicht tun konnte, indem er die Dämonen um Hilfe bat, konnte er tun, indem er das Fleisch ansprach und die Juden dazu einlud, sich in Baal Peor zu vergnügen. Was nicht mit Hilfe der Dämonen ging, das ging mit Hilfe unseres sündigen Wesens. Offenbarung 2, Vers 14, wir treffen wiederum auf die Lehre Bileams in der Gemeinde in Pergamon. Und dort lebten einige in einer falsch verstandenen christlichen Freiheit. Christus hat uns befreit und sie nahmen an Götzenfesten mit all ihren Begleiterscheinungen bis hin zur Unzucht teil. Und es war eine Gemeinde, in der unser Herr Dinge zu loben hatte, die für ihre Standfestigkeit bekannt war. Und damit wird deutlich, welches Gefahrenpotenzial damit auch für uns verbunden ist. An der diabolischen Taktik Bileams können wir noch etwas sehen. Was dem Teufel nicht durch Konfrontation gelingt, das versucht er durch Infiltration zu erreichen. Wo er nicht durch Feindschaft einschüchtern kann, da versucht er durch scheinbare Freundschaft zu zerstören. Nun stellen wir uns einmal Israel vor Augen. 40 Jahre Wüstenwanderung, Kämpfe, Entbehrungen, vor ihnen noch die Eroberung des verheißenen Landes. Und war es in diesem Zusammenhang nicht ausgesprochen freundlich von den Midianitern und von den Moabitern, dass sie zu einer Sommernachtsparty eingeladen wurden? Und vielleicht ergab sich dabei sogar die Möglichkeit, den Gott Israels irgendwie zu bezeugen. Vielleicht konnte man ja die Midianiter gewinnen, wo sie einem so freundlich begegnet sind. Endlich mal nach der langen Wüstenwanderung die Füße hochlegen und die Seele baumeln lassen. Endlich mal durchatmen, sich vergnügen, anstatt immer nur wachen und ringen zu müssen, anstatt sich immer nur in irgendwelche kräfteraubende Scharmützel zu begeben. Vielleicht dachten manche Israeliten so. Und man kam sich im wahrsten Sinn des Wortes mit den Midianiterinnen immer näher. Das Neue Testament redet viel von Leiden um Christi und des Evangeliums willen. 2. Timotheusbrief, des Vermächtnisses Paulus, immer wieder taucht auf, leide mit, sei bereit auszuhalten, zu ertragen und so weiter. Und die letzten Jahrhunderte Kirchengeschichte auch in Westeuropa geben auf ganz verschiedene Weise Zeugnis von Leiden um Christi willen. Nun in ein paar Tagen am 6. Juli ist es 600 Jahre her, dass Jan Hus für die Bindung seines Gewissens an Gottes Wort auf dem Konzil in Konstanz verbrannt wurde. Selbst ehemalige Weggefährten haben damals ihn versucht, zum Einlenken und zum Abschwören, zum Widerruf zu bewegen. Aber Hus blieb standhaft bis am Ende. Die Tür seines Kerkers war die letzten 2 Nächte angelehnt. Man wollte, dass er flieht. Das wäre für Hus ein Schuldeingeständnis geblieben. Er blieb standhaft bis zum Ende. Und Hus blieb mit seiner Standhaftigkeit, Entschuldigung, legte mit seiner Standhaftigkeit eine geistliche Spur, die über die böhmischen Brüder, über Luther bis hin zur Herrenhuter Bewegung unter Zinzendorf reichte. Nun wollen wir dankbar sein für die große Glaubensfreiheit, die wir seit Jahrzehnten in Westeuropa haben. Aber durch den ganzen Wohlstand und die Wohlfühlgesellschaft sind wir mürbe geworden. Und wir werden pausenlos vom postmodernen Denken umspült. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und man möchte nicht mehr um des Evangeliums willen Außenseiter sein. Es geht uns ja so gut. Man möchte nicht mehr laufend kämpfen und sich abgrenzen. Und so versucht man immer mehr die Anerkennung und Freundschaft einer gottlosen Gesellschaft zu bekommen. Ob das das sogenannte Emergentendenken ist oder ein ökumenisch-interreligiöser Dialog, was es auch immer ist, gerne beginnt man in die scheinbar freundschaftlich ausgestreckte Hand einzuschlagen. Und alles ist mit dem Streben nach Anerkennung und Akzeptanz verbunden. Die Gemeinde ist nicht mehr die Schar der Herausgerufenen, wörtliche Übersetzung von Gemeinde, nicht mehr ein heiliges Priestertum für den Herrn, sondern man versucht, den Anschein einer kulturrelevanten Truppe zu geben, die in allen gesellschaftlichen Fragen mitmischt. Nur in Bezug auf das Evangelium, die Irrtumslosigkeit der Schrift und die Bedeutung des Kreuzes vertritt man keine klaren Standpunkte mehr, weil das ja zu anstößig wäre. Götzendienst und Hurerei hängen immer zusammen in der Bibel. Das war in Israel nicht nur geistlich, sondern tatsächlich so. Es wird ja auch oft als geistliches Bild gebraucht. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn durch das Gieren nach gesellschaftlicher Anerkennung und Akzeptanz klare biblische Aussagen, angefangen bei der Ehe, über die Sexualität bis hin zur Homosexualität, selbst unter den Evangelikalen immer mehr relativiert und aufgegeben werden. Wir kommen zum Zweiten, ein schamloses Agieren. Der Abfall von Gottes Volk zog das Gericht Gottes nach sich. Und der Anfang des Gerichtes wurde durch Mose und durch diese Richter in Israel vollzogen. Nun, wir leben im Neuen Testament und wir wissen aus der Bibel, dass es uns ausdrücklich untersagt ist, Gewalt anzuwenden oder um des Glaubens willen zum Schwert zu greifen. Und jedes Mal, wenn die Christenheit das missachtet hat, lud man große Schuld auf sich und hat das Evangelium verunehrt. An dem Gericht über Israel können wir aber bis heute lernen, wie ernst es ein heiliger Gott mit der Sünde nimmt. Und was das erstmal am Ende sein wird, wenn Gott die Sünde richtet. Der Bibeltext spricht von einer Plage mit 24.000 Israeliten in 4. Mose 25. 1. Korinther 10 lesen wir von 23.000. Dann sagen Bibelkritiker, Leute, das passt doch nicht zusammen, die Bibel ist nicht irrtumslos, aber wir müssen genau lesen. In 1. Korinther 10 steht 23.000 an einem Tag. In 4. Mose 25 steht 24, ohne dass ein Tag genannt wird. Das heißt, 1.000 sind am Tag oder den Tagen danach noch einmal ums Leben gekommen oder davor, aber an einem Tag waren es 23.000. Und das ergibt zusammen 24.000. Nun sehen wir in diesem Bibeltext, das Volk klagte, das Volk weinte. Wir wissen nicht, war die Plage eine Krankheit, war sie nur mit dem Schwert, was es auch immer war. Aber mitten in die verbundene Trauer kam dieser Israelit mit einer Midianiterin in eindeutiger Absicht mitten durchs Lager, um im Zelt zu verschwinden. Er machte das nicht heimlich über den Hintereingang oder irgendwie anders, sondern mitten durchs Lager. Eine kleine Anmerkung. Heimliche Sünde ist nicht weniger schlimm wie öffentliche Sünde. Das wird es von der Bibel her sehen. Wenn du dich allein hinter deinem Computer Bildschirm der Pornografie hingibst, ist das nicht weniger schlimm, wie wenn ein Gemeindeglied dich sieht, wie du eine zwielichtige Bar verlässt. Nur das eine ist vielleicht öffentlich und man wird darauf angesprochen und das andere ist heimlich. Beides ist genauso zersetzend. Und in beiden Fällen ist das Wichtigste, so schnell wie möglich seelsorgerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unser Herr möchte immer verändern und befreien. Und manches verliert schon seine bindende Kraft, wenn es von der Finsternis ans Licht kommt und gemeinsam in der Seelsorge vor dem Herrn bekannt wird. Eben, öffentliche Sünde ist vom Prinzip her nicht schlimmer und trotzdem ist es erschreckend, mit welcher Schamlosigkeit Simri und Kosbi hier vorgehen. Er schleppt diese Midianiterin in sein Zelt ab, vor den Augen Moses, vorbei an der Stiftshütte, am Ort der Gegenwart Gottes, vorbei an allen, die im Lager sind. Das bremst ihn überhaupt nicht. Müsste man doch denken, ja, wenn er die Stiftshütte sieht, und er kennt ja die Geschichte von 40 Jahren, da müsste er zusammenzugehen. Nein, er geht da einfach vorbei in sein Zelt. Und damit wird deutlich, wie schnell wir auch in unserem Leben Heiliges mit Sündigem vermischen können. Wie nahe Götzendienst und Gottesdienst beieinander liegen können, religiöse Gefühle und auch erotische Gefühle. Egal wie die Vermischung aussieht, es geht immer um die Verunehrung Gottes und es geht um Sünde. Die Gemeinden in Korinth, Thyatira und Pergamon waren dieser tödlichen Vermischung erlegen. Dort wurde die Sünde nicht heimlich praktiziert. In Korinth, da brüstete man sich noch mit einer angeblichen christlichen Freiheit. Und die Gnade Gottes war für einen Freifahrschein für ein moralisch freizügiges Leben geworden. Missbraucht worden. Nun, jetzt muss es in der Gemeinde nicht gleich so weit kommen wie in 4. Mose 25 mit Simri in Kosbi oder wie in Korinth. Aber wir leben in einer durch und durch erotisierten Gesellschaft. Und das hat auch Auswirkungen auf uns. Und wir müssen auf der Hut sein, dass unsere Maßstäbe und unser Denken nicht durch unsere Zeit verändert wird und in unsere Gemeinden eindringt. Ein Beispiel, Worship. Es sollte unser Anliegen sein, dass echte Anbetung Gottes in der Gemeinde vorhanden ist und wächst. Kleine Fußnote, Anbetung muss nicht immer automatisch mit Musik verbunden sein. Das ist auch so ein Kurzschluss, den man oft hat. Echte Anbetung soll wachsen, nicht nur gut klingende Formulierungen, die man auswendig gelernt hat, sondern aus einer echten Schrift- und Gotteserkenntnis heraus. Ein schöner Gesang und qualitativ gute Musik gehören auch mit zum Gotteslob an der richtigen Stelle. Ich weiß, es gibt Geschwister, die lehnen das alles ab, nur keine Instrumente beim Gesang. In der Regel sind es Geschwister, die entweder nicht musikalisch sind oder die sehr individuell geprägt sind. Ich habe manchmal schon gedacht, was die im Himmel machen werden und wo die dann dort sein wollen. Wenn das Lob Gottes auch einmal in musikalisch einmaliger Weise angestimmt wird. Es gibt aber auch Musik und Musikarten, die uns Menschen in falscher Weise berauschen, euphorisieren, enthemmen, bis hin, dass sie erotische Gefühle hervorrufen. Und dann beginnt man diese Gefühle scheinbar noch zur Anbetung zu pflegen, und auf der Bühne vorne sind entsprechend gekleidete und sich bewegende Personen zu entsprechender Musik. Manche tun das vielleicht nicht einmal mit bewusster Absicht. Aber in unserer Gesellschaft ist die Verbindung zwischen Musikgeschäft, Erotik und dem damit verbundenen Gefühlsleben so selbstverständlich geworden, dass viele gar kein Problem mehr damit haben. Zumal in der Gemeinde dann ja alles in Anführungszeichen zur Ehre Gottes sein soll. Vielleicht haben einige schon von Deborah Rosenkranz gehört, eine christliche Sängerin. Und sie schreibt in ihrer Autobiografie, wie sie ein Doppelleben geführt hat. Die Nacht durchgemacht in Partys, auch moralisch kein schönes Leben. Morgens kurz unter die Dusche und dann stand man im Worship-Team wieder vor der Gemeinde. Sie machte dann einen Neuanfang, allerdings sehr stark charismatisch geprägt, der Fragen aufwirft. Und sie möchte heute aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen jungen Frauen mit Magersucht und Bulimie helfen. Eben, sie ist eine sehr bekannte christliche Sängerin geworden. Ich möchte ihre Motive nicht bezweifeln. Aber einmal ganz abgesehen von dem Musikstil, den sie pflegt, so wie sie gekleidet ist und wie sie sich auf der Bühne bewegt, das kann ich als Mann nicht anschauen, ohne dass ganz bestimmte Seiten in mir geweckt werden. Und am gefährlichsten ist es immer dann, wenn man solche Gefühle und Gedanken als normal ansieht oder wenn man sie noch versucht, mit der Anbetung Gottes zu begründen und zu verteidigen und zu vermischen. Ich habe erwähnt, unsere Gesellschaft wird immer erotisierter. Und das zeigt sich im wahrsten Sinn des Wortes auch in der Kleidungsfrage. Und manche Frauen sind sich in den Gemeinden nicht bewusst, was sie den Männern antun. Und was sie auch sich selbst antun, so wie sie gekleidet sind. Und unser Herr hat in der Bergpredigt nicht umsonst das Auge des Mannes angesprochen, wie das auf visuelle Reize wirkt. Es geht in erster Linie immer darum, wie wir den Herrn verherrlichen und nicht, was in unserem Umfeld und unserer Gesellschaft normal ist. Und das ist der Grund, warum auch Paulus und Petrus über das Thema Reize und Kleidung sprechen. Und es stellt sich die Frage, wie wir selbst vor dem Irrtum Israels bewahrt bleiben. Wenn das alles sowieso klar wäre, da hätte uns Gott nicht 1. Korinther 10, Vers 8 als Warnung geben müssen. Das gilt übrigens auch für uns Männer. Manche kommen in Hosen in die Gemeinde, die über eine enorme Erdanziehungskraft verfügen. Und bei jeder entsprechenden Körperbewegung werden Blicke auf die Ansätze des verlängerten Rückgrates frei oder man kann den Namen eines Unterwäscherherstellers lesen. Andere sprechen zwar von der Keuschheit der Frau, aber haben kein Problem, ihren vermeintlichen Adoniskörper irgendwie herauszustellen. Natürlich sind Frauen anders versuchbar wie wir Männer und trotzdem sind sie auch so versuchbar. Und wir müssen uns fragen, was uns in einem moralisch grenzenlosen Umfeld bewahrt und was uns dazu hilft, zur Ehre Gottes zu leben. Und wir müssen uns auch fragen, was unsere eigene Hemmschwelle, wenn auch unbewusst, immer weiter nach unten zu setzen beginnt. Wohlgemerkt ist es etwas anderes, wenn Menschen sich aus dem Sumpf der Sünde bekehren und wir ihnen Schritt für Schritt zu einem Leben nach Gottes Hilfe beistehen wollen. Oder ob wir unseren eigenen geistlichen Maßstab und den der Gemeinden immer mehr von unserem Umfeld und der Gesellschaft statt von der Bibel bestimmen lassen. Ob es der vorliche Umgang mit Sexualität ist, Scheidung, Wiederheirat, die zu was völlig Normalem wird, auch in christlichen Kreisen, immer mehr Gemeinden beginnen, vor dem Mainstream zu kapitulieren und aus der Bibel gewonnene Überzeugungen zu relativieren oder über Bord zu kippen. Oder man begründet den geistlichen Dammbruch mit individuellen Lebensführungen und jeder muss doch selbst wissen, was gut oder schlecht für ihn ist. Ich sprach von dem schamlosen Agieren, das durch den Götzendienst und die damit verbundene Hurerei sichtbar wurde. Und neben der tatsächlichen Sache stand Hurerei ja immer auch als ein Bild für geistliche Vermischung in Israel. Als das Leben von Martin Lloyd-Jones vor etwa 35 Jahren zu Ende ging, diesem bekannten britischen Prediger des Evangeliums, wurde er auf dem Sterbebett gefragt, wie er die Zukunft des Evangelikalismus in den nächsten Jahrzehnten sieht. Was war die Antwort von Martin Lloyd-Jones? Ich sehe überall nur noch Zusammenbrüche. Und das ist jetzt 35 Jahre her. Und im Nachhinein waren das geradezu prophetische Worte, die er gesagt hat. Wir relativieren heute immer mehr biblische Positionen unter den Evangelikalen, die einst unantastbar waren. Hätte vor einigen Jahrzehnten jemand zu wagen behauptet, dass christliche Gemeinden, Werke, Ausbildungsstätte, die für die Irrtumslosigkeit und absolute Gültigkeit der Heiligen Schrift einstanden, in absehbarer Zukunft diese Positionen aufweichen und räumen würden, das hätte man vor Jahrzehnten ganz entschieden zurückgewiesen. So weit würde es bestimmt nicht kommen. Oder man hätte davon gesprochen, dass in Teilen der Evangelikalen die biblischen Aussagen zum Thema Sexualität und Homosexualität als ungültig oder zeitgebunden abgetan würden in einigen Jahren, hätte man damals gesagt, unmöglich, dazu würde es ganz bestimmt nicht kommen. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 80er Jahre, selbst auf der Bibelschule, da war es nicht vorstellbar, dass unter Teilen der Evangelikalen in den nächsten drei Jahrzehnten die biblische Rechtfertigungslehre und der Sühnetod Jesu in Frage gestellt oder sogar gekippt würde. War unvorstellbar für uns so etwas. Heute sind wir so weit. Ich nenne nur die Namen N.T. Wright oder Brian McLaren. Das krampfhafte Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung, nach Akzeptanz, nach der Vermischung mit allerlei Denkschulen und Glaubensrichtungen führt auch diesbezüglich zu einem immer schamloseren Agieren in Bezug auf die absolute Autorität der Heiligen Schrift und auf unseren Herrn. Und man meint, man kann den Glauben an Jesus mit den größten Irrtümern vereinen. Genauso wie Simri und Cosby schamlos vorbeigegangen sind an der Stiftshütte am Ort der Gegenwart Gottes und meinten, das könnte doch alles irgendwie zusammenpassen. Wir kommen zum dritten, ein notwendiges Reagieren. Wir lesen von Pinhas, der diese Verhöhnung Gottes nicht mit ansehen konnte und deshalb regelrecht eingriff. Es geht hier um Gottes Handeln mit Israel im Alten Testament. Ich habe schon gesagt, das können wir nicht einfach so aufs Handeln ins Neue Testament übertragen. Und es ist immer beschämend, wenn Christen fälschlicherweise meinten, gewaltsam oder militant irgendwelche Dinge erreichen zu können. Auch sollen wir allen Menschen in unserer täglichen Umgebung, ganz gleich wie sie religiös oder wie sie moralisch gestrickt sind, in der Liebe Christi begegnen. Und wir sollten sie deshalb niemals verachten. Vergessen wir nie, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Wir sind nicht besser als andere. Alles, was wir sind und haben, verdanken wir einzig und allein der Gnade Gottes. Und deshalb lasst uns ihnen freundlich und in Liebe begegnen. Und das Schönste ist immer, wenn Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen. Aber es geht darum, welche geistlichen Maßstäbe gelten für uns im Leben in der Nachfolge und gelten in der Gemeinde Jesu. Pinhas handelte entschieden, als es um die Ehre Gottes ging. Und diesen geistlichen Grundsatz finden wir in der ganzen Bibel, auch im Neuen Testament, wenn auch in anderer Art und Weise. Und so hat Paulus die Heiligkeit der Gemeinde vor Augen, weil es die Gemeinde Gottes ist, als er entschlossen gegen die ganzen sündigen Missstände und Vermischungen in der Gemeinde in Korinth vorging. Und deshalb nimmt er in 1. Korinther 10 Bezug auf die Geschichte Israels und macht ihre Bedeutung deutlich. Es geht darum, die Bedeutung des Pinhas für unser persönliches Leben zu erkennen. Was meine ich damit? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendiger, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Magens und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. In Sprüche 4, Vers 23 werden wir aufgefordert, unser eigenes Herz als Quelle des Lebens zu bewahren. Und das ist nur möglich, wenn wir Hebräer 4, Vers 12 immer wieder neu auf uns selbst anwenden, unser eigenes Leben im Licht von Gottes Wort prüfen und verändern lassen. Auch dann, wenn es uns wehtut. Und dazu gehört, ich habe schon gesagt, genauso das Alleinsein mit dem Computer. Man kann in der Gemeinde sich über aufreizende Kleidung ereifern und man kann sich heimlich am Bildschirm oder mit dem iPhone noch ganz anderen Dingen hingeben. Möglicherweise, indem sogar nebendran die Bibel auf dem Tisch liegt oder irgendein anderes frommes Buch. Oder man kann Gefallen finden, mit Personen des anderen Geschlechts in irgendeinem Chatroom zu kommunizieren, mit dem Feuer zu spielen, möglicherweise indem man sich sogar ein seelsorgerliches oder missionarisches Anliegen einredet. Die Frage nach Treue oder Triebsteuerung stellt sich aber nicht erst auf einschlägigen Internetseiten. Es findet sich heute so viel Schmutz auf sogenannten ganz normalen und seriösen Nachrichtenseiten. Nun, dieser Schmutz ist da, aber es ist immer die Frage, wo bleiben unsere Augen hängen? Was für Überschriften faszinieren uns am meisten? Welche Artikel beginnen wir zu lesen? Und selbst unter dem Vorwand, dass man über gesellschaftliche Entwicklungen informiert sein muss, kann man die sündigen und verdorbenen Neigungen seines alten Wesens pflegen. Vielleicht tritt man lautstark gegen Missstände im Gemeindeleben ein und genießt heimlich an einem heißen Sommertag durch die gut belebte Fußgängerzone zu schlendern mit allem, was es dort so zu sehen gibt. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar zu 1. Korinther 10, Vers 8, viele Christen fallen in moralische Sünden, einfach weil sie zu selbstsicher sind. Sie geraten in Beziehungen, die vielleicht an sich nicht falsch sind, aus denen jedoch starke Versuchungen erwachsen. Und wenn Versuchungen kommen, meinen sie, mit diesen klarzukommen und stellen viel zu spät fest, dass sie dies nicht können. Oder sie gehen an Orte und tun Dinge, die mit Unmoral eng verbunden sind, gehen aber nicht so weit, etwas wirklich Unmoralisches zu tun. Doch selbst wenn ein Mensch in einer solchen Situation nie etwas Unmoralisches tut, sind seine Gedanken doch von unanständigen Vorstellungen und Bildern geprägt und sein geistliches Leben und Zeugnis wird ernsthaft geschwächt. Und wir benötigen in dieser Zeit, in der es so gut wie keine Hemmschwellen mehr gibt, die Kraft der Gnade Gottes. Und ein Leben mit dem Wort Gottes, das uns reinigt, das uns heiligt, das uns richtet und das uns verändert. Und je mehr wir allen möglichen und unmöglichen Einflüssen ausgesetzt sind, umso mehr soll unser Leben in Christus und seinem Wort gegründet werden. Ich sprach im Zusammenhang mit der Schamlosigkeit von Zimri, wie immer mehr biblische Überzeugungen über Bord gekippt werden. Alles ist nur noch Ansichtssache und nicht mehr Fundament, sondern die Bibel ist lediglich nur noch Gesprächspartner. Das hat vor wenigen Wochen der unter Evangelikalen bekannte Theologe Heinz-Peter Hempelmann auf dem Kirchentag gesagt um sein Bibelverständnis zu umschreiben. Da wurde gefragt, ist die Bibel ein Fundament? Nein, die Bibel ist mein Gesprächspartner. Es kann kein absolutes Fundament geben, weil man das nicht mehr hinterfragen könnte. Wörtliches Zitat, sinngemäß jetzt aber wiedergegeben von Heinz-Peter Hempelmann nach der Frage Bibel als Fundament. Damit wir selbst nicht in dieses Fahrwasser kommen, geht es darum, unser eigenes Bibelverständnis auch in der Praxis zu überprüfen. Was meine ich damit? Wenden wir Gottes Wort nur auf andere an? Legen wir Gottes Wort uns so zurecht, auch wenn wir bibeltreu sein wollen, dass wir möglichst unbequem in unserem Trott weiterleben können? Oder sind wir bereit, uns der Bibel auch darzustellen, wo es für uns unbequem wird und wo es uns richtig wehtut? Und dann geht es in unsere Gemeinden. Wie können wir dazu beitragen, dass die Einzelnen fest in Gottes Wort gegründet werden, dass sie verändert werden? Ist uns das das höchste Anliegen? Oder sind wir nur Hüter menschlicher Traditionen und Prinzipien? Sind wir bereit, auch in hilfreicher Offenheit über die Gefahren und Versuchungen der heutigen Zeit zu sprechen? Oder stellen wir uns lieber als die dar, wenn es auch nicht stimmt, die hoch erhaben und unantastbar in einer viktorianischen Trutzburg leben? Wie können wir gerade der jungen Generation in Klarheit und in Liebe auf diesem Gebiet weiterzuhelfen, fest zu werden, standhaft zu werden, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen? Es wird uns immer mehr Mut und Ansehen kosten, in einer moralisch grenzenlosen Gesellschaft klar zu den Maßstäben von Gottes Wort zu stehen. Auch in den biblischen Prinzipien des Gemeindelebens keinerlei Kompromisse einzugehen. Und dabei darf es nicht um Selbstgefälligkeit gehen gegenüber anderen Gläubigen, sondern einzig allein um die Ehre unseres Herrn, die immer untrennbar mit dem Gehorsam gegenüber seinem Wort verwunden ist. Die Furcht vor seinem Wort und die Furcht vor ihm selbst. Auch wenn wir dadurch mehr und mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Möge uns der Herr auch vor falschen Kompromissen bewahren, in welchen man zwar noch teilweise betont, was die Bibel über Sexualität sagt, aber dann sich aus der Affäre zu ziehen versucht, indem man sagt, ja, das muss jede Gemeinde selbst wissen, wie sie das heute handhaben tut. Und nicht mehr die geistliche Autorität von Gottes Wort über allem sieht. Wir benötigen die Gnade Gottes und die Abhängigkeit von unserem Herrn, damit wir unter dem zunehmenden Druck des gesellschaftlichen Meinungsdiktates klar zu ihm und seinem Wort stehen können. Und dieser klare Stand zu Gottes Wort benötigt auch Weisheit, wie wir mit den Fragen umgehen. Daniel ist ein wunderbares Beispiel dafür, der ganz klar blieb in seinen Überzeugungen, jeden Kompromiss ablehnte und der trotzdem weise damit umgegangen ist. Obwohl er mit seinen drei Freunden unter all den anderen Glaubens- und Volksgenossen allein stand, die auch in Babylon waren. Er hatte die Frage, die Weisheit, klar zu bleiben in der Frage der Speise und trotzdem weise zu handeln. Immer mehr Evangelikale wollen in die Kultur wirken, die Gesellschaft verändern, indem man unter dem Zauberwort Kontextualisierung sich wie ein Chamäleon anpasst und dafür grundlegende biblische Überzeugungen aufweicht, auch im Bereich der ethischen Fragen. Und das macht deutlich, wie wichtig diese Warnung aus 1. Korinther 10, Vers 8 ist. Die Vermischung geschieht unter dem Stichwort Transformation. Und Transformation heißt auf Deutsch Umgestaltung oder Umformung. Ein Transformer ist ein Umformer. Und diesem verkehrten Denken möchte ich gegenüberstellen, wie Menschen in der Bibel lebten, die wirklich Dinge bewegten und verändern. Und die im biblischen Sinn, nicht im emergenten Sinn, im biblischen Sinn zu Umgestalter und Transformer wurden. Und ich zitiere dazu abschließend Warren Wiersbe, der im Zusammenhang mit Daniels Standfestigkeit schrieb, wie kann Gottes Volk dem Druck widerstehen, der es in die Gleichförmigkeit mit der Welt zu pressen versucht?
Angepasste sind nach Römer 12, Vers 1 bis 2 Menschen, deren Leben durch Druck von außen bestimmt wird. Demgegenüber sind Umformer, ich füge an, Transformer, Menschen, deren Leben durch Kraft von innen geführt wird. Daniel und seine drei Freunde waren solche Umformer. Anstatt selbst angepasst zu werden, bewirkten sie Veränderung. Gott gebrauchte sie, um die Gedanken mächtiger Herrscher zu verändern und in einem heidnischen Land den Namen Gottes zur großen Ehre zu bringen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, und das ist zugleich der letzte. Der erste Schritt zur Lösung ihres Problems und dahin Umformer zu werden war, sich selbst völlig dem Herrn hinzugeben.